Ja, guten Morgen, auch von mir. Es ist mal wieder furchtbar aufregend, wenn ich hier vorne stehen muss. Tut mir leid. Ja, die Bibel. Haben wir gerade schon gehört, dass wir daraus lernen können, dass wir daraus Wegweisung kriegen können. Aber die Bibel ist schon ein seltsames Buch, nicht wahr? Ich meine, wer von euch hat schon mal in der Bibel gelesen? So. Und ich bin mir sicher, dass einige von euch die Bibel auch schon durchgelesen haben. Da frage ich jetzt nicht nach, weil sonst müssen sich einige beim 10. Mal durchlesen immer noch melden. Aber wenn man so in der Bibel lesen, was lesen wir denn da eigentlich? Ich meine, wovon lesen wir? Gottes Geschichte mit den Menschen. Noch was? Gottes Geschichte mit seinem Volk. Den Schöpfungsbericht. Wie ist diese Erde entstanden? Wir lesen dort von Heldentaten. Leute, die wunderbare Dinge vollbracht haben. Da gibt es einen Mann, der trägt auf seinen Schultern ein ganzes Stadttor. Reißt er einfach mal aus der Mauer und trägt das weg. Wir lesen, wie Gott ist. Welchen Charakter hat Gott eigentlich? Wie denkt Gott? Wie fühlt Gott? Wir lesen von Jesus. Alles das, was Jesus für uns getan hat. Und wir lesen auch, was uns in Zukunft noch erwartet. Was lesen wir noch? Bitte? Ein Liebesbrief. Liebesbrief Gottes für uns, ja. Aber über die Liebe selber lesen wir auch. Da ist ein ganzes Buch drüber geschrieben worden, über die Liebe zwischen Mann und Frau. Und das ist relativ detailliert und umfangreich. Wir lesen weise Sprüche. Weise Ratschläge, mach das so oder mach das anders, dann wird es dir gut gehen oder eben auch nicht. Und was wir noch lesen? Liedertexte. Kennt ihr Lieder in der Bibel? Wem fallen Lieder in der Bibel ein? Ja, dann, ich höre es nicht. Die Psalmen. Gibt es noch mehr Lieder? Das Loblied der Maria. Das Loblied von Miriam. Genau. 2. Mose 15. Als sie aus Ägypten raus sind. Im Übrigen, diese Frau war eine talentierte Dirigentin. Der hat den gesamten Frauenchor des Volkes Israel geleitet. Ich weiß nicht, ob die noch 6 oder schon 7-stellig waren von den Sängerinnen. Die konnte sie leiten. Die Prophetin Deborah, als sie mit Barak zusammen eine Schlacht gewonnen haben, singen die ein Duett. Oder David, König David, von dem wissen wir, er hat ja nicht nur einige der Psalmen geschrieben, sondern er hat auch andere Lieder gesungen. Zum Beispiel, als Saul und Jonathan gefallen sind, in 2. Samuel, Kapitel 1. Da singt er ein Trauerlied, ein Loblied auf Saul und Jonathan. Sein Sohn Salomo. Von seinem Sohn Salomo lesen wir in der Bibel, dass er Lieder komponiert hat. Nicht 1, nicht 3, nicht 45. 1005 komponierte Lieder von Salomo. Nur 2 oder 3 haben es überhaupt in die Bibel geschafft. Aber er hat Lieder komponiert. Und ich glaube, bei 1005 komponierten Liedern, da wird, glaube ich, manch ein Komponist heute ziemlich blass werden und ziemlich neidisch werden, weil das ist richtig viel. Ach so, er hat nebenher auch noch Paläste gebaut und Tempelanlagen gebaut und Gärten angelegt und sich und Forschungsarbeiten veröffentlicht zu Tierleben, Pflanzenleben und so weiter. Also nebenher hat er noch 1005 Lieder. Und natürlich ist das Buch der Psalmen eine komplette Liedersammlung. Kids, wisst ihr, wie viele Lieder da drin stehen? Oder weiten wir das mal aus auf bis zur frühen Jugend. Wie viele Lieder stehen in den Psalmen? Hundertfünfzig Lieder sind uns überliefert in den Psalmen, stehen in der Bibel. 150 dieser Lieder, es hat wahrscheinlich damals noch viel mehr Lieder gegeben, weil viele von Salomos Liedern sind gar nicht drin. Aber diese 150 sind Wort Gottes. Diese 150 sind Lieder, die Gott wichtig waren, damit wir sie kriegen. Und kein anderes Buch in der Bibel beschreibt letztendlich so ausführlich das Gefühlsleben der Leute. In diesen Psalmen geht es um Freude, um Trauer, um Angst, um Trost, um Gottes Ferne und Gottes Nähe. Es geht um Gott, es geht um seine Größe, es geht um den Lob Gottes und auch oft um das Nicht-Verstehen, warum Gott so oder anders handelt. Das Einzige, was wir in dem Psalm nicht finden, sind Liebeslieder. Ich meine, letztendlich, heute, wenn man Radio anmacht, da dudeln de facto fast nur Liebeslieder. Es geht um Liebe, Sex oder Ähnliches. Das ist etwas, was wir in dem Psalm nicht finden. Aber wie gesagt, das finden wir im Hohelied. Da finden wir zum Thema Liebe eine ausführliche Darstellung. Aber in dieser Liedersammlung, in dem Psalmen, geht es um Gott. Geht es um die Beziehung von Gott zu mir, von mir zu Gott, von Gott zu Volk Israel, vom Volk Israel zu Gott. Und aus diesem Psalmen möchte ich gerne euch einen Text vorlesen aus Psalm 1. Genauer genommen, wir werden uns das ganze Lied anschauen. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Es ist das erste Lied in dieser Sammlung. Und es ist auch letztendlich, es ist eines der Schlüssel zu den ganzen Psalmen. Vielleicht ist das sogar ein Schlüssel zur ganzen Heiligen Schrift. Schauen wir uns das Lied doch einmal genauer an. Ich lese einfach nochmal den Text, weil ich denke, der ist so wichtig. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. In diesem Text werden alle Menschen letztendlich in zwei Gruppen aufgeteilt. Auf der einen Seite die Gottlosen, auf der anderen Seite die Gerechten. Und der Hörer des Liedes oder wir als Leser des Textes, wir müssen uns letztendlich entscheiden. Wo gehören wir hin? Wo wollen wir hingehören? Entweder, es gibt hier nur entweder die Gerechten oder die Gottlosen. Es gibt kein Dazwischen. Es gibt keinen Mittelweg. Es gibt ja keinen so, ja, ich bin schon gar nicht so ganz schlecht, aber vielleicht auch nicht so ganz gut. Gibt es nicht. Es gibt nur ein Entweder-Oder. Und wenn wir uns die Gruppencharakteristik anschauen, wie der Schreiber das beschreibt, dann sagt er über die Gerechten sind wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen. Die Blätter verwelken nicht, sie bringen Frucht zu ihrer Zeit. Nun, das ist etwas, was wir jetzt so, für uns ja nicht so ganz so deutlich ist in der Aussage. Wobei, letztes Jahr schon, ja, und vorletztes Jahr. Als es im Sommer so lange Dürre war. Dies wird geschrieben in einem Land, das viel Hitze hat, das viel Trockenheit hat, wo Wasser unheimlich wichtig ist für das Wachstum der Pflanzen. Und wenn das Wasser nicht da ist, dann trocknen die Bäume aus, dann trocknen die Pflanzen aus. Und in Israel konnte sich jeder vorstellen, was das heißt. Dieser Baum ist an einem Bachlauf. Dieser Bachlauf führt immer Wasser. Und dieser Baum wird grün sein. Dieser Baum wird wachsen. Dieser Baum wird Frucht bringen. Und dieser Baum, da werden die Blätter nicht vorzeitig abfallen, weil sie vertrocknet sind. Hier im Text steht, Gott kennt den Weg der Gerechten. Und über die Gottlosen? Über die Gottlosen steht, sie sind wie Spreu. Und wenn jemand schon mal Weizen ausgerieben hat, wir haben das mal mit den Kindern gemacht, weiß ich, und dann haben wir das einfach mal hochgeworfen. Und da kam ein Windstoß. Die Körner sind wieder runtergefallen. Die waren schwer. Aber die Spreu verteilte sich dann bei uns über den Rasen. Die Gottlosen sind wie Spreu. Ohne Bestand. Sie bestehen im Gericht nicht, steht hier. Sie bestehen nicht in der Gemeinde der Gerechten. Und hier steht, der Weg der Gottlosen vergeht. Und zu welcher Gruppe gehörst du? Welchen dieser Wege gehst du eigentlich? Hast du dich schon entschieden? Wenn nicht, dann solltest du es tun. Zu welcher Gruppe willst du gehören? Willst du zur Gruppe der Gerechten gehören oder willst du eher zur Gruppe der Gottlosen gehören? Aber du musst dich entscheiden, es gibt keinen dazwischen. Du kannst nicht sagen, ja, komm, geht schon, irgendwie komme ich durch. Wenn du die Bibel liest, wirst du sehr schnell feststellen, es gibt kein Larifari und kein dazwischen. Ich glaube, jeder von uns, wenn er den Text so liest, sagt, jo, eigentlich wäre das schon sehr gut, wenn ich zur Gruppe der Gerechten gehören würde. Und ja, viele würden sagen, ich möchte gerne zu der Gruppe der Gerechten gehören. Denn wir hier lesen, Mensch, der Weg ist von Erfolg gekrönt. Die Grünen, die wachsen, die haben, denen geht es gut, die sind reich beschenkt. Und wenn man die Psalmen so liest, kommt es manchmal so vor, dass es sich schon allein aus wirtschaftlichen Gründen lohnen würde, dazu zu gehören. Aber wie kommen wir dazu? Wie können wir denn dazugehören? Kann ich jetzt sagen, einfach so, ich bin jetzt gerecht, jetzt läuft's. Wer glaubt, dass es so funktionieren könnte? Und wer glaubt, dass es anders funktionieren muss? Alle anderen, denke ich. In Römer 3, Vers 23 lesen wir Folgendes. Da wird über uns Menschen berichtet. Sie sind allesamt Sünder und an Mangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten. Wir können nicht gerecht sein. Wir sind Menschen. Wir können uns bemühen, wir können uns abstrampeln, wir können tun und machen. Wir werden nicht gerecht werden. Selbst der bestausgebildetste Richter in Deutschland oder in der Welt ist nicht gerecht. Er kann vielleicht recht sprechen, aber er ist nicht gerecht. Warum? Weil durch die Sünde sind wir ungerecht. Und jeder Mensch ist ein Sünder, das stellt die Bibel ganz klar fest. Das heißt, eine Gerechtigkeit zu erreichen, ist für uns Menschen nicht möglich. Du kannst nicht gerecht sein. Ich kann nicht gerecht sein. Ich habe keine Chance, zu den Gerechten zu gehören. Aber dann kommt der entscheidende Faktor. Es gibt ja auch noch Gott. So oft dreht sich unser Leben um uns selbst. Wir sind im Mittelpunkt. Wir müssen, wir können, wir tun, wir machen. Wir haben Aktion und noch mehr Aktion und vergessen dabei Gott und Gottes Liebe. Denn wenn wir den Römerbrief weiterlesen, gleich die nächsten Verse, Römer 3, Vers 24 bis 26. Und wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt zur Sühne in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden. In der Zeit der Geduld Gottes, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, auf dass er allein gerecht sei und gerecht mache den, der da ist aus dem Glauben an Jesus. Durch Jesu Tod und durch seine Auferstehung haben wir die Möglichkeit, gerecht zu werden. Nicht, weil wir so toll sind. Nicht, weil ich so ein toller Hecht bin und ich kann das. Nein, Jesus ist für mich ans Kreuz gegangen. Er ist für mich gestorben. Er hat meine Schuld weggenommen. Ich kann mich abstrampeln. Wir können uns abstrampeln. Du kannst strampeln, so viel du willst. Und das probieren all die Religionen. Und egal, welche Religion du nimmst, alle sagen, du musst. Du musst Regeln befolgen, du musst Opfergaben machen, du musst Wallfahrten machen. Du musst. Und vielleicht wirst du dann gut genug, dass du vielleicht die Chance hast, eventuell unter Umständen irgendwas zu erreichen. Wir wissen aber, das funktioniert nicht. Wir wissen, dass wir so zu Gott nicht kommen können. Und deswegen ist Gott zu uns gekommen. Er hat Jesus geschickt. Weil ich nicht zu Jesus kommen und nicht zu Gott kommen kann in meinem sündigen Leben, ist Gott zu mir auf die Erde gekommen. Er hat Jesus geschickt. Er ist für mich ans Kreuz gegangen. Er ist für dich ans Kreuz gegangen. Er hat stellvertretend die Schuld auf sich genommen. Durch seinen Opfertod können wir gerecht werden. Wenn wir uns zu ihm bekehren, wenn wir seinen Opfertod für uns annehmen, wenn wir die Vergebung annehmen. Unsere Ungerechtigkeit wird dann gelöscht, für immer weg. Wir sind dann vor Gott gerecht gemacht. Nicht, weil wir so toll waren, sondern aus Gnade, sondern weil er so toll war. Aber kommen wir zurück zu unserem Lied. In den ersten Versen gibt uns der Komponist einige wichtige Ratschläge. Oder können wir vielleicht sagen, sind das vielleicht sogar Erkennungsmerkmale? Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, Verse 1 und 2. Noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Was heißt das? Wohl dem oder glücklich ist, je nach Übersetzung, noch tritt auf den Weg der Sünder noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Hier meint es nicht, dass wir auf gar keinen Fall mit ungläubigen Menschen sprechen dürfen. Steht hier nicht. Hier steht auch nicht, dass wir auf gar keinen Fall Orte besuchen dürfen, wo vielleicht auch das eine oder andere Wort geredet wird, das nicht so passend ist. Also ich kenne Leute, die sagen, als Christ darfst du nicht ins Fußballstadion. Steht hier nicht. Es wird immer dieser Vers angeführt. Und außerdem wäre das ja etwas seltsam, denn Jesus selber hat sich von Zöllnern einladen lassen. Jesus selber hat bei diesen Zöllnern an Tischen gesessen und da steht, dass da auch Huren und andere Sünder da mit am Tisch gesessen haben. Aber hier steht, wohl dem, der nicht wandelt, also der nicht lebt im Rat der Gottlosen, der nicht so lebt, wie die Leute das dann einem empfehlen, der nicht in den Sünden lebt, die dort als gut dargestellt werden. Guckt euch das Fernsehprogramm doch mal an oder die Filme. Entweder geht es um Totschlag, Mord. Es geht grundsätzlich um Ehebruch. Grundsätzlich in den 95% aller Filme. Es geht um Trennung. Es geht um Zerstörung der Familien und, und. Und wenn wir auf diesen Rat hören, wenn wir so leben, komplett ich-zentriert, dann werden wir scheitern. Wir werden nicht glücklich werden. Hier steht wohl dem, sondern glückliches. Und ich glaube auch, dass es schon auch heißt, dass wir durchaus schauen sollten, wer sind unsere Freunde? Wo sind wir gerne, wo sind wir oft? Wo holen wir uns Halt? Ich meine, es gibt im Russischen ein schönes Sprichwort. Ich hoffe, ich kann das richtig aussprechen. Ich bin da nicht so gut drin, aber «С кем поведешься, тем наберешься». Ich weiß nicht, ich hoffe, das war verständlich. Auf Deutsch so viel wie «der», so wie der ist, mit dem du dich einlässt, so wirst du auch selber werden. Glaub mir, wenn ich jeden Abend mit Kollegen besoffen in der Ecke liege, wird mein Lebenswandel unordentlich sein. Oder? Ich meine, es ist klar, wenn ich jeden Abend fremd gehe, dann wird meine Ehe unglücklich werden. Abgesehen davon, dass sie dann gar nicht mehr wird. Aber deswegen steht hier, wohl dem, der nicht wandelt. Und da steht hier aber noch was anderes in Vers 2. Sondern seine Lust am Gesetz des Herrn. Sondern hat Lust am Gesetz des Herrn. Und sind über sein Gesetz Tag und Nacht. Und dieser Vers 2 ist ein für mich sehr wichtiger Vers. Ich glaube, das ist ein Schlüssel zu einem glücklichen Leben auch als Christ. Das ist ein Schlüssel zum Wachstum im Glauben. Wir können zu 1000 Veranstaltungen laufen. Wir können uns Predigten rauf und runter anhören. Irgendwelche Lobpreislieder den ganzen Tag uns bedudeln lassen. Alles schön und gut. Aber das ist etwas, was entscheidend ist. Die Lust am Wort des Herrn. Und wer von euch kennt das? Jetzt noch Bibel lesen? Ich habe aber keine Lust, ich bin müde, ich will schlafen. Ich habe 1000 Sachen, ich muss noch so vieles klären. Muss noch 95 E-Mails schreiben oder 147, wie auch immer. Wer kennt dieses Gefühl? Wer kennt dieses Gefühl, dass man sagt, eigentlich habe ich mir vorgenommen, morgens in der Bibel zu lesen und nee, heute nicht, ich habe Termine. Also ich kenne dieses Gefühl. Und ich glaube, die allermeisten von euch kennen es auch. Und du merkst vielleicht jetzt auch, ja, stille Zeit, stimmt, da war doch was, ne? Bibel lesen, schon seit Monaten nicht mehr vielleicht. Mit dem Bibellesen ist es wie mit Sport. Keiner hat echt Bock, irgendwann mit Sport anzufangen. Oder mit Musikinstrumenten. Musikinstrumente sind toll, am Anfang ist man begeistert, wunderbar. Aber irgendwann wird das lästig. Irgendwann muss man dazu arbeiten. Aber dann muss man auch arbeiten. Und man muss sich auch manchmal etwas zwingen. Und nachher ist man froh. Ich weiß nicht, wie das hier ist mit den Musikern hier. Das können die mir ja sagen. Habt ihr immer alle Zeit echt super gerne Musikinstrument gespielt? Viele sagen, boah, es gab eine Phase, wenn meine Eltern mich da nicht dazu gezwungen hätten, ich hätte es nie gelernt. Und heute treffen sich dann, oder später im Erwachsenen treffen die sich zum Jam. Oder für eine Session oder wie auch immer man das nennen mag. Ich bin da nicht so firm bei Musik. So ist es auch mit dem Bibellesen. Geh ins Gebet. Sag Gott es. Sag ihm, dass es dir schwerfällt. Aber dann setz dich hin. Das ist etwas, was du wirklich tun kannst. Auch von dir aus. Auch wenn du vielleicht gerade keinen Bock zu hast. Hier steht, das ist eines der Erkennungszeichen der Gerechten ist. Und manchmal muss man das üben. Gerade Bibellesen ist etwas, was Übung bedarf. Und je länger man aufs Bibellesen verzichtet, desto weniger Lust hat man zum Bibellesen. Das ist komisch, aber man gewöhnt sich's ab. Die nächsten Verse, die Verse 3-6, beschreiben die Auswirkungen dieser beiden Lebenswege. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Und der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Wir haben vorhin schon mal gesagt, dieses gepflanzt an den Wasserbächen, für die Leute in Israel war das ein ganz, ganz, ganz starkes Bild. Aber hier steht noch etwas, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Es steht nicht sofort. Es gibt Leute, die erzählen einem, wenn du Christ wirst, dann hast du Erfolg, kriegst einen 5er BMW, Haus, Familie, alles läuft. Ich meine, gut, kann ich den BMW vielleicht auch gegen Audi tauschen? Dann können wir drüber reden. Aber das steht hier nirgends. Sondern der Komponist betrachtet das Ganze vom Ende her. Denn was ist das Ziel? Was ist unser Ziel? Unser Ziel ist Ewigkeit, oder? Das wäre sonst maximal unfair für die Christen in Afghanistan oder in Nordkorea oder sonst wo, wenn sie gläubig werden und dann in massive Verfolgung bis hin zur Ermordung geraten. Aber hier steht, der Gerechte wird Frucht bringen zu seiner Zeit. Es geht letztendlich um das wirklich Entscheidende. Es geht nicht um die paar Augenblicke, die wir hier auf der Erde leben. Und jeder von uns weiß, wie schnell sowas vorbeigeht. Eine schnelle Krankheit, einen kurzen Moment der Unachtsamkeit im Straßenverkehr oder. Es geht um die Ewigkeit. Es geht darum, dass wir wirklich immer grün sind, wie der Baum hier, der immer lebendig ist. Es geht um das ewige Leben. Es geht nicht um den kurzen Moment, wo wir hier einen tollen Garten haben. Und der Gottlose? Wie Spreu. Nichts. Da ist nichts, was bleibt. Da ist nichts, was hält. Da ist ewiges Verlorensein. Und dieses Bild zieht sich durch die gesamte Bibel. Lest es. Es fängt schon in 1. Mose an und hört in Offenbarung auf. Durch die ganze Bibel. Und gerade in den Psalmen, in den Liedern, lest sie euch durch. Die sind so toll geschrieben, viele. Wirklich aus dem Herzen reden. Aber alles ist entscheidend, ist das Ziel. Und ich glaube an Sebastian Vettel, wenn er ein Rennen sagt, wenn man ihm sagt im Rennen, pass auf, in der zweiten Runde hast du eine Panne, du fällst auf den letzten Platz zurück, aber am Ende des Rennens bist du Erster. Dann sagt er, okay, mache ich. Macht jeder. Und es ist in allen Dingen so. Es kommt nicht darauf an, den besten Start hinzulegen. Das ist ganz nett. Es kommt darauf an, am Ende zu gewinnen. Und so ist das hier auch. Und wenn du an einem Punkt bist, wo du sagst, ja, ich weiß eigentlich schon lange, dass ich gar nicht zu den Gerechten gehöre, dass ich einer dieser Gottlosen bin, dass ich einer bin, der nicht zu Jesus gehört, dann rufe ich dich auf. Komm zu Jesus. Gib ihm deine Schuld ab. Er ist für dich gestorben. Nimm die angebotene Gnade, die angebotene Vergebung an. Jesus ist ans Kreuz gegangen für dich. Das, was du machen musst, ist aus seiner Bequemlichkeit herauskommen. Oder vielleicht auch seiner Angst und auch seinem doofen Gefühl, dass vielleicht irgendwie man nicht gut genug ist. Jesus ist vom Tod auferstanden. Und wenn du nicht genau weißt, wie, unsicher bist, vielleicht noch Fragen hast, dann komm zu uns. Willi ist hier vorne, ich bin hier noch einige andere Brüder und auch Schwestern da. Wir können miteinander reden nachher und auch zusammen beten, Unklarheiten beseitigen. Und dann ist es möglich, dieser Wechsel von den Gottlosen zu den Gerechten, von Spreu zum immergrünen Baum. Dieser Wechsel ist möglich. Ich möchte noch mit uns beten. Stehen wir auf dazu? Danke, Herr, für dein Wort. Danke, Herr, dass wir in deinem Wort eine so große Vielfalt haben. Von verschiedenen Themen, verschiedenen Formaten, verschiedenen Autoren, verschiedenen Sichtweisen. Danke dir, Herr. Aber danke, Herr, dass du auch gleichzeitig beständig und ewig und derselbe bist. Dass du dich nicht veränderst. Dass wir uns nicht immer wieder neuen Gegebenheiten anpassen müssen, sondern du bist von Ewigkeit zu Ewigkeit gleich. Danke, dass du uns deinen Sohn gegeben hast. Dass wir durch ihn Vergebung haben können, dass wir durch ihn ewiges Leben haben. Hilf, Herr, dass wir uns auf diesen Weg begeben, dass wir uns entscheiden für dich und dass wir diesen Weg auch leben, dass wir in deinem Wort forschen, in deinem Wort lesen, und dem nachfolgen, was du da sagst. Segne jetzt das Abendmahl gleich noch und danke, Herr, dass wir dich als unseren Gott haben dürfen. Amen.